Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. In dieser Stunde wird es um eine Geschichte gehen. Ich nehme fast an, dass Sie die kennen. Lassen Sie uns das mal ausprobieren. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus der Geschichte.
Ich kann dir die Fähigkeit verleihen, jede Wette zu gewinnen. Jede. Verstehst du? Tim nickte beklommen, hörte aber genau zu. Natürlich verleihe ich dir diese Fähigkeit nicht umsonst, das wirst du verstehen.
Ja, Tim könnte jede Wette gewinnen, wenn er dem teuflischen Baron Lefouet dafür etwas von sich gibt. Die Geschichte von Tim Thaler und seinem verkauften Lachen haben Sie vielleicht erkannt. Und diese Geschichte gibt es jetzt als Hörbuch in einer Komplettlesung. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut auf den Roman, über den wir jetzt hier reden, weil das ein Roman von Valerie Fritsch ist und weil ich bei einem früheren Roman von ihr sehr, sehr begeistert war von ihrer erfindungsreichen, unalltäglichen, poetischen, eleganten, wie aus der Zeit gefallenen Sprache. Das war bei ihrem Roman Winters Garten. Der neue Roman von Valerie Fritsch heißt Zitronen. Der vierte Roman der Grazer Autorin ist das. Und jetzt ist sie in Wien für uns im Studio. Hallo Frau Fritsch. Grüße Sie.
Guten Morgen.
An Ihrem neuen Buch, da ist unter anderem interessant, dass Ihre sehr schöne, legendenhafte Sprache, dass die so einen starken Kontrast bildet zum Thema Ihres Romans. Es geht um Gewalt in sehr verschiedenen Formen. Lassen Sie uns zuerst darüber sprechen. Warum wollten Sie über Gewalt schreiben?
Tatsächlich hat mich das Thema schon lange interessiert, weil es so allgegenwärtig ist und mir auf der anderen Seite trotzdem so wahnsinnig fremd und fern war. Und wenn ich etwas gar nicht verstehe, habe ich das dringende Bedürfnis, dem ganz nahe zu kommen und ein bisschen mehr zu verstehen. Und so hat es mich dann in diese Recherche hineingetrieben, wo ich mich vor allem auch mit dem Glück der schlechten Tat, also mit dem Gefühl, das Richtige zu tun, obwohl es das objektiv Falsche ist, beschäftigen wollte.
Und diese Recherche, das hat, soweit ich weiß, fast 3 Jahre gedauert, Ihre Recherche für das Buch. Mit wem haben Sie denn da gesprochen über Gewalt? Und soweit ich weiß, haben Sie auch über Körperverletzungen und sogar über Morde geredet, ja?
Tatsächlich waren es Gespräche über Gewalt und Zärtlichkeit. Und ich habe in den letzten 3 Jahren sehr viel Zeit verbracht mit Gewalttätern, aber auch mit Gewaltopfern, aber auch mit tatsächlich mit Mördern, die gerade aus dem Gefängnis entlassen worden sind und mir ihre persönliche Sicht, ihre Geschichte dieser Taten dargelegt haben. Das waren ganz, ganz intensive, intime Gespräche, die man vorher auch nicht gut planen kann. Man ist nicht darauf vorbereitet, wenn jemand einem seinen größten Schmerz, seinen größten Fehler erzählt. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant.
Und wie findet man für ein Romanprojekt Mörder, mit denen die mit einem sprechen möchten?
Zuerst hatte ich versucht, durch den Bekanntenkreis mich herumreichen zu lassen und habe herumgefragt. Das hat natürlich nicht so gut funktioniert. Und dann hatte ich das Glück, dass einige Institutionen, zum Beispiel der Verein Neustart, der Straftäter zurück ins Leben begleitet, mich unterstützt hat und mir Gesprächspartner gesucht hat, die bereit waren, auch in aller Offenheit das zu teilen.
Und in Ihrem Roman, da geht es zuerst um die Gewalt, die Ihr Protagonist August Drach heißt, der durch seinen Vater erlebt. Das ist ein Vater, der seinen Sohn verprügelt, der ihn regelmäßig demütigt, also eine Form väterlicher, männlicher Gewalt, die sehr lange Zeit in sehr vielen Familien anzutreffen war. Wobei in der Zeit, in der Ihr Roman spielt, das müssen so die 2000er Jahre sein, habe ich mir zusammengereimt, war das ja eigentlich schon verbannt aus unserer Gesellschaft, diese Gewalt in Familien. Was ist das für eine Umgebung, in der ein Vater seinen Sohn immer noch so verletzen kann?
Ich glaube, es ist eigentlich eine recht zeitlose Umgebung, denn Gewalt und auch häusliche Gewalt, auch wenn sie heute verböhnt und verboten ist, ist überall. Es ist tatsächlich eine Welt hinter der Welt. An jeder Ecke und hinter jeder Tür oder hinter vielen Türen passieren einfach ständig schlimme Sachen, wenn man sich die Zahlen anschaut.
Und dieser Vater, der verschwindet eines Tages, also seine Schläge, seine Demütigungen hören auf, aber dann tritt eine andere Gewalt in das Leben dieses Kindes ein, in das Leben von August Drach durch seine Mutter. Und die tut August heimlich starke Medikamente in sein Trinken und sein Essen, sodass er davon dauerkrank und dauerschwach wird. Warum tut diese Mutter das?
Diese Mutter, Lilli Drach, leidet augenscheinlich am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, eine Art von Störung und Krankheit, wo vor allem Frauen, also eine weiblich dominierte Krankheit, ihren Kindern oder ihren Schutzbefohlenen Medikamente ins Essen mischen oder sie absichtlich verletzen und krank machen, um sie dann aufopfernd, liebevoll, sie übermuttern zu pflegen, weil sie sich davon Bewunderung versprechen, weil sie sich selber damit besser spüren, weil sie ihr Inneres damit regulieren können. Und das ist natürlich eine besonders perfide Form, weil sie kommt in der Gestalt der Liebe, ist aber eine ganz, ganz schlimme und hinterhältige Gewalt.
Sie sprechen davon, als ob es das als Krankheitsbild so richtig gäbe und durchaus öfter vorkäme. Mir kam das in dem Buch vor wie eine krasse Erfindung von Ihnen.
Tatsächlich, es klingt verrückt und es ist ja auch ganz besonders unschön, sich das vorzustellen, dass Mutterliebe so eskalieren kann. Aber es ist ein Krankheitsbild, auch wenn es schwer zu diagnostizieren ist und schlussendlich sich viel im Dunkelfeld abspielt, gibt es das.
Und ist das für Sie über diese konkrete Geschichte hinaus, diese Liebe einer Mutter zu einem Kind, die eine Form von Gewalt ist, eine Form von Einsperren auch des Kindes und Wegschneiden von Lebensmöglichkeiten, ist das für Sie auch eine Metapher für etwas anderes noch?
Es ist natürlich in diesem Fall der Geschichte eine ganz besondere Form auch der Abkapselung. Dieses Kind lebt in einer vollkommen hermetisch abgeschlossenen Welt, erst sozusagen in der Gewalt des Vaters und dann in der Gemeinheit der Rettung der Liebe der Mutter, die aber auch nur eine andere Form von Gewalt ist und ihn schlussendlich jeder Normalität, die man sonst so kennt, vollkommen enthebt und auch fremd und fern macht.
Ihr Roman hat ein Motto, also hat zwei Motti und eins stammt von Imre Kertész, also dem ungarischen Literaturnobelpreisträger. Ich lese das Motto mal vor, das lautet: Jedes Leben richtet sich an jemanden und insofern und nur insofern ist es ein sinnvolles Leben, wenn auch den Sinn des Lebens selbst völlige Finsternis umgibt. Und dieses Motto, wo man ja eigentlich sofort sagen würde, ja klar, jedes Leben richtet sich an jemanden und insofern ist es sinnvoll. Wenn man dieses Motto allerdings jetzt auf die Mutter anwendet und ihren Umgang mit ihrem Sohn, wird das sofort völlig unheimlich, oder?
Das ist richtig, ja. Auch wenn man den Vater anschaut und der Gewalt tatsächlich über das Kind, das diese Gewalt erfährt, wird ständig verfügt. Und diese beiden Menschen richten ihr ganzes Leben an ihn und versuchen sich an ihm aufzurichten, benutzen ihn ausschließlich. Und da bekommt die Sinnhaftigkeit dann gleich eine ganz, ganz andere Bedeutung, die einem wirklich bang macht.
Das ist die Welt dieser Eltern, die Welt, aus der August Drach kommt. Wie er dann als erwachsener Mensch mit diesem Gepäck lebt, wie er dann auch liebt oder zu lieben versucht, wie es mit ihm und seiner Mutter weitergeht, davon erzählen Sie. Und ich glaube, davon sollten wir nicht zu viel verraten. Oder was meinen Sie? Was möchten Sie vielleicht davon andeuten?
Ich glaube, man kann nur sagen, es gibt natürlich nicht nur die Gewalt, sondern eben auch große Momente der Zärtlichkeit, mit denen versucht man sich aus dieser Gewalt hinauszuretten. Und dementsprechend gibt es auch schöne Momente und nicht nur die grauenhafte Apokalypse.
Gut, dann lassen wir das mal so als Versprechen stehen für Ihren Roman. Ich habe schon die Sprache angedeutet Ihrer Geschichte, die hat etwas Legendenhaftes, Zeitloses. Es wird zwar erwähnt, dass es Fernseher gibt, später tauchen auch mal Handys auf, ganz am Rand der Geschichte, aber es klingt eigentlich von der Sprache, vom Ton Ihrer Geschichte her überhaupt nicht, als würde das in der Gegenwart spielen, was es ja aber offensichtlich tut. Warum haben Sie dem Roman denn diesen zeitlosen Ton gegeben?
Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und ich muss sie ganz, ganz simpel beantworten. Ich habe keine andere Sprache. Es ist das Einzige, das ich kann. Und für mich ist es eine innere Logik, der ich folge. So sehe ich die Welt, so denke ich. Und das sind für mich die präzisesten Worte, die ich für eine Geschichte finden kann.
Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil es gibt auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die sagen, ja, meine Sprache, die richtet sich nach dem Thema, über das ich gerade schreibe. Und so habe ich für jedes Buch eine neue Sprache. Also es gibt diesen Typus von Autorinnen. Sie sind der andere. Sie sagen, Sie haben eine bestimmte Sprache, die bei jedem Romanprojekt zu Ihnen zurückkehrt oder einfach immer da ist, ja?
Genau, ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich gar nicht eine Sprache, sondern Augen, wie ich die Welt sehe. Und das übersetzt sich dann in diese Buchstaben, in dieser Form.
Und diese Sprache, die, ich habe schon gesagt, für mich hat die was sehr Schönes, was rhythmisch Schwingendes. Ich lese mal einen Satz vor aus Ihrem Buch, das ist aus der Kindheit von August. Der Schiffsplankenboden knarrte nur unter manchen Schritten und es war wie ein Lauf über ein rätselhaftes Klavier, dessen Bretter wie hölzerne Tasten mal anschlugen und mal schwiegen, wenn August mit bloßen Füßen durch die Räume rannte, so wild, dass hin und wieder Speile in seinen Sohlen zurückblieben, die die Mutter mit einer Nähnadel und einer Brille auf der Nase herausoperierte. Und der Effekt war bei mir dieser sprachlichen Schönheit, dass eigentlich die Gewalt, von der Sie sprechen, noch plastischer wird dadurch, weil ich immer dachte, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, was da passiert. Und es klingt doch eigentlich auch ganz anders als das, wovon ich lese. Ist das ein Effekt, den Sie auch im Sinn hatten oder den Sie zumindest nachvollziehen können?
Ja, das ist ein Effekt, der mir auf jeden Fall willkommen ist. Was nicht schön wäre, wäre, wenn die Sprache verharmlosend ist. Das ist sie aber, glaube ich, nicht. Sondern sie stellt sehr präzise und vollständig das Schöne und das Schlechte nebeneinander wertfrei dar. Und das ist das, was ich mir auch davon erhoffe.
Dieses Verharmlosen ist natürlich eine Gefahr. Und das wurde auch mal angesprochen in einer Rezension zu Ihrem Roman Herzklappen von Johnson & Johnson. Den haben Sie vor diesem jetzt veröffentlicht. Da hat eine Kritikerin so etwas angemerkt, dass das thematische Zentrum des Romans manchmal unter dem literarischen Gestus der Sprache zu verkümmern droht. Also diese Gefahr eben, was Sie selbst Verharmlosen genannt haben. Gehen Sie irgendwie damit um beim Schreiben?
Beim Schreiben steckt man mittendrin und mit all diesen theoretischen und Metaebenen beschäftige ich mich natürlich nicht. Das ist dann erst nach einer Einordnung, die passiert. Aber schlussendlich denke ich nicht, dass schwierige Themen oder hässliche Themen eine hässliche Sprache erfordern. Ich glaube nicht, dass es Abbruch tut, wenn man Dinge schön ausdrückt oder stilistisch elegant.
Und dann noch eine letzte Frage. Warum heißt der Roman eigentlich Zitronen?
Die Zitronen sind vielleicht die kleinen Hoffnungsträger, die wie kleine, gelbe, herrliche Planeten sommerlich und südlich hin und wieder am Himmel prangen, an denen man sich ein bisschen aufrichtet. Und ich wollte August Drach, meine Hauptfigur, nicht ganz ohne Hoffnung lassen.
Deswegen die Zitronen im Titel des Romans von Valerie Fritsch. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 188 Seiten. Dann haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Frau Fritsch.
Herzlichen Dank.
Jetzt werden Sie hier in der Lesart einen echten Jahrhundertzeugen kennenlernen, Paul Lendwey. Der ist 94 Jahre alt, 94. Und in unserem Nachbarland Österreich ist er auch in diesem Alter noch ein wichtiger politischer Kolumnist der Tageszeitung Der Standard. Paul Lendwey wurde in Budapest geboren. Er hat als Jude und als früherer idealistischer Kommunist den Antisemitismus überlebt, den ungarischen Faschismus und den Stalinismus. In seiner neuen Heimat Österreich hat er sich ab 1957 als wichtiger Kenner Ost- und Mitteleuropas etabliert. Und er veröffentlicht bis heute regelmäßig Bücher. Sein jüngstes heißt jetzt »Über die Heuchelei«. Täuschungen und Selbsttäuschungen in der Politik. Mein Kollege Jörg Taschmann teilt mit ihm eine ungarische Seite und die beiden haben per Zoom über das neue Buch gesprochen.
Er hat uns getäuscht, meinte die SPD-Politikerin Manuela Schwesig über Wladimir Putin kurz nach dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine vor fast 2 Jahren. Es sind solche Aussagen, an denen sich Paul Lendwey reibt, die er als Heuchelei empfindet. Weder die Gräueltaten während des Tschetschenienkrieges, noch der brutale Krieg in Syrien oder die Annexion der Krim 2014 hielten deutsche SPD-Politiker davon ab, weiter mit Putin und russischen Staatsbetrieben Geschäfte zu machen. Paul Lendwey erinnert dabei auch an ermordete russische Oppositionelle, die er gut kannte, wie Boris Nemtsov. Besonders ärgert er sich über Gerhard Schröder, den Laufburschen Putins, wie ihn Alexei Nawalny einst nannte.
Schröder ist leider aus einer guten Politiker zu Laufbursche von Putin geworden, wie das Nawalny einmal gesagt hat. Das ist die Wahrheit. Viel Geld verdient. Nicht ein Politiker, der 40 Mal Putin trifft, nicht? Also, und dass dieser Mann noch Mitglied der SPD sein kann, das ist eine Schande.
Im Interview sagt Paul Lendwey, er sei gespannt, wie Angela Merkel in ihren Memoiren über Putin reflektieren wird. Paul Lendwey sitzt an seinem Computer in seinem Wohnzimmer vor einer Bücherwand und es ist schon mehr als nur beeindruckend, wie er über aktuelle politische Ereignisse reflektiert, wie scharfzüngig er beobachtet und dabei ironisch und humorvoll Dinge auf den Punkt bringt. Beispielsweise, wenn er kurz auf Olaf Scholz eingeht.
Olaf Scholz kann ein hochintelligenter, belesener, persönlich anständiger Mensch sein. Aber wenn er das nicht hat, was Donald Trump hat, dieser Kontakt zu den Menschen, dann ist es aus. Also Er kann mich beeindrucken in einem Interview, aber die Massen kann man so nicht.
Sein neues Buch ist immer dann besonders lesenswert, wenn Paul Landwey sich und uns an die Vorgeschichte der heutigen weltweiten Krisen erinnert. So lobt er Willy Brandt, den er gut kannte. Kritisiert er gegen Egon Bahr oder Helmut Schmidt, weil die SPD einen historischen Irrweg in ihrer Ostpolitik beschritt, als man Bürgerbewegungen wie die Charta 77 oder Solidarność weitgehend ignorierte. Als gebürtiger Budapester, der noch heute Deutsch mit diesem schönen ungarischen Akzent spricht, betrüben ihn die aktuellen Entwicklungen in Ungarn. Über Viktor Orban hat er einst ein Buch geschrieben. Heute bezeichnet Paul Landwey ihn als Weltmeister des Zynismus. Dabei geht er auch ganz aktuell auf Orbans Niederlage in Brüssel bei den Ukraine-Hilfen ein, die Viktor Orban daheim in Ungarn natürlich als großen Sieg verkauft.
Wenn Sie sehen, wie er kapituliert hat in Brüssel, aber verkauft das zu Hause und durch seine bestochenen Journalisten und Wissenschaftler im Westen als ein Erfolg. Darum geht es. Und deshalb gehört Heuchelei zum politischen Alltag.
Anders als viele westliche Kommentatoren liest Landwey natürlich auch die ungarische Presse, hat einen tieferen Einblick, kann die Doppelzüngigkeit und Verlogenheit des Orban-Regimes, wie es viele Ungarn nennen, besser entlarven und benutzt das Bonmot der halben Diktatur. Gerade die Kapitel über Viktor Orban und dessen Intimfeind Nummer 1, George Soros, gehören zu den stärksten Passagen des Buches. Treffend sind auch seine Einschätzungen zu Emmanuel Macron, von dem Landwey enttäuscht ist. Ganz aktuell sagt er über den französischen Präsidenten:
Es ist die alte Geschichte, was der Juncker einmal gesagt hat. Wir alle wissen, was zu tun ist, aber wie werden wir dann gewählt? Wenn der Macron die Traktoren sieht, vergisst er seine europäischen Träume. Weil er weiß, das ist die politische Wahrheit.
Wer in Wien wohnt, sollte sich die öffentliche Lesung mit Paul Landwey am 12. Februar im Kreisky-Forum nicht entgehen lassen, denn es macht einfach Spaß, diesem so gebildeten wie unterhaltsamen Experten zuzuhören. Sein Buch liest sich flott, ist gut recherchiert und auch wenn Landwey gelegentlich es mit Zitaten und Quellenangaben etwas übertreibt, bleibt seine kurze Abhandlung über die Heuchelei in der Politik doch immer ebenso unterhaltsam wie lehrreich.
Und dieses neue Buch von Paul Landwey, das ist im Zschollnay Verlag erschienen. Und die Lesung heute Abend mit ihm, die Jörg Taschmann erwähnt hat, die beginnt um 19 Uhr im Wiener Bruno-Kreisky-Forum in der Armbruster Gasse 15.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir hätten heute mal aus Wien senden sollen, denn wir waren jetzt schon zweimal in Wien in dieser Stunde und jetzt geht's schon wieder dorthin. In Wien lebt der deutsche Schriftsteller Jan Konefke, wenn er nicht gerade in seinem Zuhause in Rumänien ist. Jan Konefke, der wusste lange Zeit nicht, dass in seinem Wiener Wohnhaus mehr als 100 Jahre früher Josef Roth gelebt hat, der Autor von so berühmten Büchern wie Radetzky-Marsch, einem ganz eigenen Abgesang auf das Habsburgerreich. Und Jan Konefke, der hat sich jetzt von diesem Wohnhauszufall anregen lassen für einen Josef Roth-Roman. Und den hat Jörg Margenau für uns gelesen. Guten Tag, Herr Margenau.
Guten Morgen.
Im Schatten zweier Sommer heißt dieser Roman. Wie zieht Jan Konefke den denn auf, diesen Josef Roth-Roman?
Indem er zunächst mal einen Ich-Erzähler installiert, der sich an seine Großtante Fanny erinnert, die ihn schon in der Kindheit sehr beeindruckt hat, so eine lebensfrohe, unerschrockene Dame, die dann im Jahr 2000 im Alter von 103 Jahren stirbt und ihm ein Tagebuch hinterlässt und 10 besprochene Kassetten mit Erinnerungen. Und die Funktion des Ich-Erzählers beschränkt sich eigentlich darauf, uns diese Dokumente, fiktive Dokumente zu übermitteln. Erzählt wird in diesen zwei Teilen des Romans im Tagebuch aus dem Jahr 1914, da ist diese Großtante Fanny 17 Jahre alt und Tochter eines Schuhmachers in Wien und Roth zieht dort ein als der Untermieter, der Student ist, der aus Lemberg kommt und seine Miete eigentlich nicht bezahlen kann.
Und das ist dieses Haus, in dem
das
Jan Konefke
das,
jetzt wohnt?
Das ist dann vielleicht das Haus, ja. Und der zweite Teil, der spielt 1939 in Paris, da ist dann Fanny 42 Jahre alt und die beiden begegnen sich wieder. Es sind also zwei historische Ausschnitte oder Schlaglichter, die Konefke auf das Leben von Roth wirft. Einmal zu Beginn des Ersten, einmal kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, einmal zu Beginn seiner Schriftstellerlaufbahn als 20-jähriger Mann, der erste Gedichte schreibt, und einmal in seinen letzten Lebensmonaten, wo dann auch der Tod noch miterzählt wird. Und da war ja Roth dann schwerer Alkoholiker und ziemlich schwer zu genießen überhaupt.
Mhm. Und dieses ziemlich schwer zu genießen, wird das miterzählt? Oder was für ein Bild zeichnet überhaupt der Roman von Josef Roth?
Es ist ein sehr launenhafter Mann mit Neigungen, Geschichten über die eigene Herkunft zu erfinden. Das ist auch durchaus dokumentiert, dass Roth dazu neigte, seine Herkunft zu verschönern und sein Ostjudentum zu verschleiern, sich einen anderen Vater mit immer wieder anderen Geschichten zu erfinden und sich so in die Wiener Gesellschaft zu integrieren. Das war auch seine Reaktion auf den Antisemitismus. Da steckt sehr viel Wahres drin. Es ist natürlich eine fiktive Figur und das ist das Interessante an diesem Buch, wie Konefke eine Realfigur in eine fiktive und doch wieder um historisch richtige Welt hineinsetzt. Die ganzen Figuren drumherum sind ja erfunden und Josef Roth ist im Grunde auch erfunden und trotzdem spricht der Text, den er hätte sprechen können. Es ist also eine mögliche Gestalt und es wird auch miterzählt, der Untergang, die innere Zerrissenheit, das mit sich selbst nicht zurechtkommen, eine wirklich krankhafte, maßlose Eifersucht. Und das alles aber zunächst aus der Perspektive dieser sehr schwärmerischen 17-Jährigen, die in ihrem ganzen Dasein eigentlich nur auf diesen Josef Roth und auf die Annäherung zu ihm ausgerichtet bleibt und ihn dann 30 Jahre später in Paris wieder trifft. Und dort kommt es dann zu einer tatsächlichen Liebesgeschichte, eine erfundene Liebesgeschichte, auch da wieder integriert zwischen die realen Frauen Irmgard Keun und Andrea Manga-Bell. Also historisches Material, das ausfantasiert wird in den Lücken, die die Geschichte lässt.
Und wenn wir Josef Roth eben durch die Augen von Fanny sehen, müssen wir sozusagen ihre Perspektive, ihre Interessen an ihm immer mitberechnen. Wird sie denn über ihre Erzählerin, Beobachterin-Funktion hinaus zu einer interessanten Figur?
Sie ist eine grundsympathische junge Frau und dann auch eine erwachsene Frau, die weiß, was sie will und die entschieden sein kann, die aber in ihrer Welt dann doch so auf diesen Josef Roth fixiert ist, dass sie eigentlich gar nichts anderes erzählt. Und ihre Erinnerungen drehen sich ausschließlich darum. Also da größere Funktion hat sie eigentlich nicht, als uns Josef Roth aus ihrer Perspektive nahezubringen.
Und in welcher Sprache erzählt Fanny das? Also welche Sprache hat Jan Konefke ihr gegeben?
Das ist so ein bisschen das Problem dieses Buches, dass das Tagebuch so elaboriert formuliert, wie man das einer 17-Jährigen definitiv nicht abnimmt. Konefke ist ja ein Autor, der zu sehr üppigen Formulierungen neigt, der alles immer ganz ausgeschmückt auch beschreibt. Und dann beschreibt er zum Beispiel den ersten Blick von Fanny auf Josef Roth. Da schreibt sie dann in ihr Tagebuch, seine Nase ist gerade und spitz. An der Spitze erst zeigt sie sich weicher und seine Wangen laufen in einem Kinnbogen aus, in dem eine charakteristische Einkerbung, eine harmonische Rundung verneint. Das sind solche Sätze, die schreibt der Schriftsteller Jan Konefke, aber ganz sicher nicht ein 17-jähriges Mädchen. Und das ähnliche Problem ist dann auch bei den Tonkassetten, weil die ja eigentlich mündlich sein müssten. Die müssten auch so ein bisschen lückenhaft sein. Da müsste man um Erinnerungen ringen. Das geht aber alles so nahtlos und so ohne Schwierigkeiten läuft das ab und Dialoge werden in aller Breite geschildert, als ob da ein Filmdrehbuch eigentlich entworfen würde, dass man die Realsituation des Erzählens ihr nicht abnimmt. Das muss man diesem Buch einfach ankreiden, aber andererseits es akzeptieren und wenn man das tut, dann hat man da doch eine, finde ich, durchaus unterhaltsame und auch gefühlsstarke Liebesgeschichte, in der man nebenbei auch noch so einiges über Josef Roth oder über den möglichen Josef Roth erfährt. Also ich habe das mit diesen Abstrichen dann doch sehr gerne gelesen.
Jörg Margenau über Jan Konefkes neuen Roman Im Schatten zweier Sommer, der Josef Roth Roman, ist im Galliani Verlag erschienen mit 298 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Jörg Margenau.
Straßenkritik.
Mein Name ist Frederik Böttcher und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war von Kurt Hiller, Leben gegen die Zeit. Und das sollte man noch mehrfach lesen, weil es einfach ein wunderschönes Erinnerungsbuch ist und er total vergessen ist, obwohl er den Begriff Expressionismus erfunden hat. Das ist auch belegt. Also er hat auch die erste expressionistische Gedichtanthologie rausgegeben und ein Vorkämpfer der Schwulenbewegung war und alles Mögliche. Also das sind seine Lebenserinnerungen, also die Leute, die er getroffen hat und so. Und er hatte ein super Gedächtnis und ist einfach höchst interessant und einfach eins der lesenswerten Erinnerungsbücher. Die meisten sagen ja nicht viel aus, aber er hat das alles selbst geschrieben, selbst erlebt und es ist einfach hochinteressant, sich in das Leben von ihm zu vertiefen.
Frederik Böttcher hat in Berlin gelesen Leben gegen die Zeit von Kurt Hiller. Und dieses Buch ist 1969 im Rowohlt Verlag erschienen. Unverständlicherweise, obwohl das ja sehr, sehr interessant klang, gibt es dieses Buch in keiner Neuauflage, also nur gebraucht zurzeit oder in Antiquariaten. Wir haben mal geguckt, ist ziemlich teuer. Für 40 Euro ist das Buch derzeit zu kriegen. Der große Erfolg für den Schriftsteller James Criss war sein Buch Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen. 1962 ist das erschienen und 1979 war im ZDF eine Tim Thaler Weihnachtsserie zu sehen. Spätestens damit war James Criss einem Millionenpublikum bekannt. Jetzt gibt es diesen Kinder- und Jugendroman als Hörbuch in einer ungekürzten Lesung mit Rufus Beck. Unser Hörbuchspezialist Tobias Wenzel ist trotz einer gewissen Skepsis sehr angetan von dieser Gesamtlesung. Hier zuerst einmal ein Ausschnitt.
Dieser Junge, der sich durch angestrengte Hilfsbereitschaft keine Freunde hatte schaffen können, dieser selbe Junge gewann durch nichts als sein Lachen beinahe jedermann zum Freund.
Sein einnehmendes Lachen ist der größte Schatz Tim Thalers. Aber das versteht der Waisenjunge mit seinen 12 Jahren noch nicht. Er wächst in den 1920er und 30er Jahren in einer namenlosen deutschen Großstadt bei seiner Stiefmutter und dem verhassten Stiefbruder in ärmlichen Verhältnissen auf. Eine Ahnung von Glück empfindet er nur, wenn er sich daran erinnert, wie sein geliebter Vater mit ihm sonntags die Pferderennbahn besuchte. Dort lernt Tim nun den Baron Lefouette, rückwärts gelesen Teufel, kennen, der ihm einen Pakt vorschlägt.
»Ich kann dir die Fähigkeit verleihen, jede Wette zu gewinnen. Jede. Verstehst du?« Tim nickte beklommen, hörte aber genau zu. »Natürlich verleihe ich dir diese Fähigkeit nicht umsonst, das wirst du verstehen.« Wieder ein Kopfnicken. Und dann Tims erregte Frage, »Was verlangen Sie?« »Was ich verlange, möchtest du wissen? Ich verlange dein Lachen dafür.« »Mehr nicht?« fragte Tim lachend.
Und unterschreibt den Vertrag. Wer die wirkmächtige Serienadaption des Romans von James Criss Ende der 70er Jahre im ZDF gesehen hat, hält es zuerst für undenkbar, dass die Rolle von Tim Thaler von jemand anderem gesprochen wird als von Thomas Orner und die des teuflischen Barons von jemand anderem als Horst Frank. Aber dann verzaubert einen in diesem Hörbuch Rufus Beck mit seiner Sprechkunst. Sein Einfühlungsvermögen und seine Wandlungsfähigkeit machen diese ungekürzte Lesung des Kinderbuchs zu einem Hörerlebnis auch für Erwachsene. Schon bald begreift Tim, der nicht mehr lachen kann, dass ihm das Geld, das er nun beim Wetten auf der Pferderennbahn gewinnt, nichts bedeutet.
Er wollte sein Lachen zurückgewinnen. Er wollte seinem Lachen nachlaufen. Er wollte Herrn Lefouette suchen, wo immer auf der Welt er sein mochte. Es wäre gut gewesen, wenn Tim irgendeinen Menschen gehabt hätte, meinetwegen einen betrunkenen Kutscher oder einen halbverrückten Landstreicher, dem er von seinem Entschluss hätte erzählen können.
Aber der unterschriebene Vertrag verbietet es ihm, darüber zu sprechen. Und so heuert der einsame und traurige Tim als Schiffsjunge an und gelangt bis nach Genua, in der Hoffnung, dass sich eine seiner Wetten nicht erfüllt, weil das den Vertrag ungültig machen und ihm sein Lachen zurückbringen würde. Die Kapitalismuskritik von James Criss ist offensichtlich. Und so gibt der reiche Baron Tim Thaler für nur eine halbe Stunde sein Lachen zurück, weil er ihn als Werbefigur mit fröhlichem Gesicht fotografieren will. Tim aber rennt davon, weil er hofft, das Lachen bleibe ihm nun erhalten, gerät im Regen in ein Naturlabyrinth und spürt, wie ihn sein Lachen verlässt.
Rings ein einziges Rinnen, Platschen und Herunterfallen, ein großes, endloses Weinen. Und mitten darin der sehr kleine Tim mit seinem ernsten, traurigen Gesicht. Aber plötzlich war sein Lachen wieder da, das Lachen mit dem Schlucker, wie es sich gehörte. Der Junge wusste nicht, hat er selbst gelacht? Oder steckte sein Lachen zwischen den Eibenwänden? Die Erklärung war viel einfacher. Lefouette stand hinter dem Jungen.
Tims Freunden gelingt es aber schließlich, den Baron auszutricksen und Tim sein Lachen zurückzuholen. Ein wunderbares Hörbuch, dessen Geschichte gut gealtert ist.
Das Buch Tim Thaler oder das verkaufte Lachen von James Krüss, jetzt in der ungekürzten Lesung mit Rufus Beck. Im Audioverlag ist das Hörbuch erschienen. Knapp 8 Stunden können Sie da Rufus Beck zuhören. 20 € ist der Preis.